Wir haben in den letzten 5 oder 6 Jahren haben wir jeden Pitch um einen höchsten Grundstückspreis verloren. Ich habe mich dann ganz häufig gefragt, wie funktionieren die Taschenrechner, wie geht das? So, dass wir heute nicht auf einem Grundstücksberg sitzen, den wir zu teuer gekauft haben. Ist das Erarbeiten von 15 Minuten statt Bausteinen zurzeit anspruchsvoller, als man das gewohnt war? Und man muss auch jeden Morgen die Dusche am Ende auf kalt drehen, damit man diese positive Energie bekommt?
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wenn es um ein Konzept und ein bisschen Mut geht, sind wir dabei. Lothar Schubert von DC Developments ist ein großer Befürworter der 15-Minuten-Stadt. Ich spreche mit ihm über jeden Mut, vor allem auch, weil es in Deutschland zu wenig gute Konzepte gibt. Es geht um das Quartier am Strandkai und ein Joint Venture im Überseequartier, um die Realisierung eines Firmensitzes und Lego-Denken zwischen den Asset-Klassen. Wir sprechen über konzentriertes Arbeiten in Krisenzeiten und den funktionierenden Vertrieb von Eigentumswohnungen auf Sparflamme. Lothar Schubert konstatiert fehlendes Vertrauen in die Anlage Immobilie, sieht aber ein Licht am Ende des Investorentunnels, denn die Überzeugung kehrt zurück. Natürlich spielt das Thema Wohnen eine Rolle. Lothar erzählt, dass Mietwohnungsanzeigen nur eine begrenzte Haltbarkeit haben, weil bereits nach einer Stunde 200 Anfragen eingehen. Und über On-Demand-Flächen, er rechnet an einem Beispiel vor, was die an Wohnraum bringen können. Noch ein Thema, Konversion von Office zu Wohnen. Auch wenn die Branche kreativ in der Not sei und viel über Umsetzungslösungen nachdenke, so einfach ist es eben dann nicht. Was die DC-Studie für Ergebnisse bringt und warum die Brechstange beim Beurteilen von Grenznutzen kein wirklich gutes Instrument ist, all das gibt es mit Lothar Schubert. Links und Infos finden sich auch in den Shownotes, genau wie die aktuellen Veranstaltungen von Immocom. Und jetzt rein in den Podcast. Viel Spaß. Bevor wir in den Podcast gehen, gibt es hier noch ein paar wichtige Informationen über unseren jahrelangen Partner, die Stadtwerke Leipzig. Klimaschutz, Digitalisierung und die Mobilitätswende sind die größten Herausforderungen der Immobilienwirtschaft. In diesem Kontext sind die Leipziger Stadtwerke ihr verlässlicher Begleiter. Sie bieten mit ihrer 360-Grad-Perspektive die besten Lösungen für die vernetzten Energiewelten von morgen. Ob Sie Fragen zur Energienutzung Ihrer Immobilie haben, Interesse an erneuerbaren Energien zeigen oder Antworten zu Energiefragen benötigen, die Leipziger Stadtwerke sind für Sie da, um Sie individuell und umfassend zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über Ihren Gestalter der Energie- und Klimazukunft unter www.l.de/Stadtwerke. Immobilieros Podcast Klappe die zweite. Ich bin zu Gast in Hamburg. Lothar Schubert sitzt mir gegenüber, DC Developments. Hallo Lothar.
Hallo, sei gegrüßt. Schön, dass wir uns wiedersehen und zum zweiten Mal so einen Podcast machen. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Wir haben viel zu sprechen. Im letzten Podcast sind wir sehr sportlich eingestiegen mit deinem Sportsgeist, den du dein ganzes Leben mit dir trägst. Wir leben in sehr herausfordernden Zeiten. Wie viel Sportsgeist brauchst du denn jetzt für dich, für dein Unternehmen, fürs Team?
Also wenn eine Branche zurzeit zu kämpfen hat, ist das die Immobilienbranche. Das muss man ganz klar sagen. Es ist jetzt nicht so, dass es alles schlimm ist, das ist auch nicht so, aber es ist auch nicht alles gut. Und wir haben ja viele Jahre gehabt, wo eigentlich alles gut war. Und da müssen wir uns halt jetzt mit auseinandersetzen, dass unser Geschäft tatsächlich hart erkämpftes Geschäft ist, was wir denn machen. Und das lässt einen doch konzentrierter arbeiten als vielleicht in der Vergangenheit. Wir sehen ja auch vieles, was dann doch nicht funktioniert, was eigentlich funktionieren sollte. Und man hofft natürlich, dass das nur um einen herum und nicht in einem drin passiert. Für unser Unternehmen kann ich sagen, wir haben in den letzten 5 oder 6 Jahren haben wir jeden Pitch um einen höchsten Grundstückspreis verloren. Ich habe mich dann ganz häufig gefragt, wie funktionieren die Taschenrechner, wie geht das? So, dass wir heute nicht auf einem Grundstücksberg sitzen, den wir zu teuer gekauft haben. Dennoch ist es super anspruchsvoll, in der heutigen Zeit hochqualitative Bauvorhaben im Budget fertig zu machen, die Zeiten einzuhalten und auch den Vertrieb zu schaffen. Denn wenn ich mir hier zum Beispiel mal angucke, unser Hamburg-Geschäft ist zurzeit relativ wohnungslastig und der Vertrieb von Eigentumswohnungen, ich will nicht sagen, dass er nicht funktioniert, er funktioniert, aber auch sehr schwach im Verhältnis zu Vor-Ukraine. Und da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Gott sei Dank ist der Zinsdeckel offensichtlich erreicht, sodass der Kapitalanleger, der sich eine Eigentumswohnung kauft, die auch eine Wertentwicklung erfährt, wieder zurückkommt und die Wohnung als alternatives Anlageprodukt ansieht. In Ergänzung zu denen, die für sich selber was suchen. Und wenn man dann gute urbane Produkte hat, die alles was mitbringen und vielleicht noch einen Mehrwert dabei haben, dann sollte sich das sehr gut aufgehen. Also ich bin jetzt nicht super fröhlich, ich bin aber auch nicht total frustriert. Ich bin nicht super optimistisch, aber vielleicht sind wir auf dem Weg, eine gewisse Zuversicht zu bekommen, was den Immobilienmarkt betrifft und was unsere Branche betrifft. Ich fürchte nur leider auch, wir werden noch das ein oder andere sehen an Problemfällen in der Branche. Und ich hoffe, dass es nur ganz wenige werden, weil unsere Spezies der Projektentwicklung, wir sind ja Stadtentwickler mit Leidenschaft. Und wenn wir mit einem Grundstück fertig sind, sage ich, wenn ich es mal so sagen darf, dann gibt es da ein neues Stück Stadt. Und Stadtentwicklung braucht ja solche Unternehmen wie uns, um die Ziele zu erreichen, um die Urbanität zu stärken, um Wohnraum zu schaffen. Darauf kommen wir ja vielleicht nachher noch. Und insofern ist das Erarbeiten von 15 Minuten Stadtbausteinen zurzeit anspruchsvoller, als man das gewohnt war. Und man muss auch jeden Morgen die Dusche am Ende auf kalt drehen, damit man diese positive Energie bekommt. Aber wenn das am Ende alles aufgeht, dann war es genau dafür auch richtig, weil dann haben wir etwas geschaffen für die Menschen, die es dann gerne nutzen wollen.
Gut, also die letzten 5 Jahre waren für dich frustrierend, weil du hast auf Grundstücke geboten, die du alle nicht bekommen hast und du bist jetzt ein bisschen froh.
Also wir arbeiten auch gerade an einem anderen Grundstück, wo es auch nicht um den höchsten Preis ging. Und immer dann, wenn es nicht um den höchsten Preis geht, sondern wenn es um ein Konzept geht, wenn da eine Intelligenz drin ist, wenn da eine Innovation drin ist, vielleicht auch ein bisschen Mut. Also wenn man sich hier umschaut, unsere Projekte, die wir in der Hafen City machen, da ist alles nicht Standard. Dafür braucht man auch Mut, um so etwas in die Umsetzung zu bringen und das durchzuplanen und dann auch durchzuhalten. Aber bei solchen Sachen sind wir immer stark, wenn es um Konzepte geht.
Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Bevor wir jetzt aber noch mehr in Details gehen, vielleicht noch mal ganz kurz, man kann das zwar auch alles in unserem ersten Podcast hören, sag vielleicht noch mal 2, 3 Sätze zu dem Unternehmen und erzählen vielleicht auch noch mal 2, 3 Sätze zu den Projekten, die hier gerade in Hamburg in Arbeit sind.
Wir sind ein Immobilienprojektentwickler, der 2007 gegründet wurde von Björn Dahler und mir. Wir verstehen uns als Quartiersexperten. Wir haben unseren Hauptsitz hier in Hamburg und wir entwickeln und realisieren Stadtbausteine. Das sind Büros, das sind Wohnungen, das sind Hotels, das sind Parkplätze, das ist Einzelhandel. Gerne auch miteinander verschwenkt oder überschnitten, sodass wir Common Areas haben, also Mixed-Use-Projekte haben, die gewisse Sachen gemeinsam nutzen. Das sind unsere Erfahrungen und das ist unser Werdegang, den wir bis heute sind. Wir sind in etwa heute, würde ich sagen, knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, rein in der Immobilienprojektentwicklung. Und das ist das, was man von uns bekommt. Ein Stück Stadt.
Die 15-Minuten-Stadt.
Ein Stück von der 15-Minuten-Stadt. Ja.
Und welche konkreten Projekte sind gerade in Hamburg in Arbeit?
In Hamburg haben wir zurzeit in Fertigstellung das Quartier am Strandkai. Das machen wir zusammen mit August Prien. Dort hat August Prien uns mal eingeladen in ein Joint Venture. Also das Konzept war nicht unsere Idee, das haben wir aber gerne übernommen und ist dann mit August Prien zusammen umgesetzt. Dort entwickeln wir 2 Luxuswohntürme, ein Mietwohnungsblock, Gewerbeflächen und ein Parkhaus. Und auf dem Parkhaus entsteht dann auch preisgedämpfter Wohnungsbau von Genossenschaften. Ein anderes großes Projekt von uns ist im Überseequartier. Im Überseequartier, das wird ja später heißen The Westfield Hamburg von Unibail Rodamco. Dort entstehen in Summe 640 Wohnungen. Davon realisieren wir 400, weil Unibail sich mal gesagt hat, wir können alles, aber keine Wohnung. Und die haben sich einen Partner gesucht, der Wohnungen aus ihrer Perspektive kann. Ob wir Wohnungen können, entscheiden nachher die Käufer. Wir dürfen nur zwei Gebäude errichten, die quasi auf dem Handel drauf sind. In Summe, man kann sich das so vorstellen, das Überseequartier sind 14 Gebäude, die unterirdisch alle miteinander verbunden sind, aber es ist wirklich ein echtes Stück Stadt, was da entsteht, was natürlich eine Handelskomponente hat, aber auch ein Hotel, ein Büro und eine Entertainment-Komponente. Und das alles garniert mit einer Wohnkomponente. Und die Wohnkomponente passiert auf dem Handel. Das eine Projekt heißt 11 Decks, das sind 306 Wohnungen. Das andere heißt The Light und wird dann als weißer Wohnturm direkt auf dem neuen Bräuninger stehen, der ja Ende April aufmachen soll. Und da gehen wir dann aber auch im zweiten, dritten Quartal in die Fertigstellung der Innengebäude. Außen sind die Gebäude dann zur Eröffnung auch weitestgehend fertiggestellt.
Und das sind Mietwohnungen? Das sind
Eigentumswohnungen, die wir dort errichten. In einem Block haben wir tatsächlich ein Zinshaus mit drin, ein Neubauzinshaus, das wir auch als solches verkaufen können. Aber es sind alles Eigentumswohnungen, die dort geplant sind. Und als weiteres Projekt planen wir im Elbtor-Quartier in der Nähe von dem Roots-Projekt von Garbe, wo die quasi dieses Holzwohnhaus errichten, haben wir quasi zur Hauptverkehrsstraße ein Bürogebäude in Planung, das wir für ein Hamburger Unternehmen einen neuen Unternehmenssitz realisieren mit den modernsten Büroflächen, wo das Unternehmen dann sagt, New Work, New Home.
Gut, dann hast du jetzt ganz viele Themen angerissen. Wir sortieren mal so ein bisschen. Das Thema, über das gerade alle sprechen, ist das Thema Wohnen. So, ihr baut Eigentumswohnungen. Du hast gerade gesagt, die Nachfrage ist nicht komplett weg, aber sie ist nicht mehr so stark. Wie guckst du auf den aktuellen Wohnungsmarkt hier in Hamburg und auch, ich sag mal, deutschlandweit?
Ich glaube, dass wir in den Ballungsgebieten, die einen Zuzug haben in Deutschland, in Teilen auch von dem Wort Wohnungsnot werden sprechen müssen. Wenn das so weitergeht, wie es die letzten anderthalb, zwei Jahre gelaufen ist, dann weiß ich nicht, woher der Bedarf gedeckt werden soll an neuen Wohnungen, die gedeckt werden müssen. Beispiel Hamburg, wir haben Zuzug, wir brauchen mehr Wohnfläche und wo soll sie herkommen? Die kommt üblicherweise von einem Teil Neubauten. Ich kenne aber kaum Neubauten, die gerade in die Umsetzung gehen. Woran liegt das? Das liegt daran, bei Eigentumswohnungen schafft man die Vorvertriebsquote nicht, die Baukosten sind zu hoch, die Anforderungen von Finanzierungspartnern sind zu hoch. Das Vertrauen in die Immobilienbranche von vielen Marktteilnehmern, die auch Alternativen haben in ihrer Anlage, ist nicht da. Das kommt wieder. Wir haben den Zinsdeckel erreicht, so sagt man. Dann wird auch die Immobilie als Anlageklasse wieder eine gewisse Attraktivität entfalten, da sind wir uns sicher. Der Bedarf an Wohnraum ist gigantisch und er wird nicht gedeckt werden, auf gar keinen Fall. Es gibt ja auch andere Ideen, dass man, wenn ich es mal so sage, wir haben 14 Millionen Büroquadratmeter in Hamburg. Wenn wir davon 25% nicht bräuchten, könnte man sich ausrechnen, wie viele Wohnungen man in diese Büros einbauen könnte. Ich kenne aber kein Projekt, das gerade umgesetzt wird.
Das du hast vorhin vom Taschenrechner gesprochen. Liegt es daran, dass sich keiner traut, dass es zu teuer ist, dass es zu kompliziert ist? Woran liegt das denn? Also wir reden ja Konversionen, wird deutschlandweit darüber geredet. Man sieht vereinzelte Konzepte, dass man aus einem Bürogebäude oder Büroetagen zum Beispiel Serviced Apartments werden. Aber die kann man auch die Projekte an einer Hand abzählen. Woran liegt das aus deiner Sicht?
Wenn man ein Bürogebäude in ein Wohngebäude transformiert, dann habe ich bis dahin die Anforderungen erfüllt an ein Bürogebäude und muss ab morgen die Anforderungen für ein Wohngebäude erfüllen. Das ist ein anderer Schallschutz, das ist eine andere Bauphysik, das ist eine andere Energieeffizienz, die ich erfüllen muss. Und da gibt es, soweit ich weiß, keine Erleichterungen, sodass ich zum Beispiel sagen kann, ich baue Gebäude, die den Standard der 80er, 90er Jahre haben oder den Standard des Bürogebäudes, als es damals gebaut wurde. Da arbeitet man dran, hier Erleichterungen zu schaffen. Aber wenn ich es auf den Neubaustandard eines Wohngebäudes bringen muss, habe ich üblicherweise Kosten, die auch den Neubau-Wohnkosten zumindest ähneln. Manchmal drüber, manchmal etwas drunter. Aber ich habe Kosten wie für einen Wohnungsneubau. Und dann fragt man sich, zu welchem Preis kann ich denn dann dieses Bestandsgebäude kaufen? Dann muss ich es eigentlich kaufen können wie zu einem normalen Grundstückspreis. Also so tun, als wäre das Gebäude nicht da. Und das wollen natürlich viele nicht, weil sie sagen, naja, irgendeine Miete kriege ich für das Bürogebäude. Also glaube ich, dass das Thema des Preises, des Einstandspreises, ein großes ist. Und das zweite ist so, es ist ja nicht so, dass es nicht Flächen gibt, wo ich Neubauwohnen errichten könnte in Hamburg. Die gibt es ja, nur es rechnet sich halt nicht. Und erst wenn es sich wieder rechnet, dann wird es entstehen. Und insofern dreht man sich da im Kreis. Und ich weiß von vielen Kollegen und auch von uns selber, wir prüfen ganz viele Möglichkeiten, Konzepte, auch standardisierte Sachen einzubauen in bestehende Gebäude. Also quasi so wie die Überhöhung eines Bürogebäudes ausnutzen und Boxen reinstellen, Fassade vor, kriegt man das im Vorfertigungsgrad irgendwie vernünftig hin. Da arbeiten viele an unterschiedlichen Sachen. Also die Branche ist in der Not kreativ. In dieser konzentrierten Phase, von der ich gesprochen habe, gibt es auch sehr viel Kreativität und Innovation. Das wird vielleicht in Zukunft das Gute gewesen sein, dass sich kluge Menschen so viele Gedanken machen mussten in diesen Zeiten. Daraus entsteht dann ja auch was. Aber es gibt noch nicht das Rezept. Und es gibt auch nicht 10 Rezepte, die man, von denen man sich eins aussuchen kann, dann für eine Akquisition, die man tätigt. Insofern halte ich viel davon, dass man auch an den Sachen arbeitet, wo geförderter Wohnungsbau heute dran steht, den zu rechnen, auch alles andere als leicht ist, um ganz ehrlich zu sein, weil die Baukosten sind nun mal die Baukosten. Die weiter nach unten zu kriegen, geht marktbereinigt vielleicht um 10%, wenn die Bauunternehmen wieder Aufträge suchen. Aber ich kriege sie nicht 30-40% runter.
Aber es gibt ja Förderprogramme.
Ja, und das stellen wir auch gegenüber. Wir stellen zum Beispiel zurzeit gerade gegenüber die Förderprogramme von Schleswig-Holstein, von Hamburg und von Niedersachsen.
Und das Ergebnis?
Und das Ergebnis ist, es sind ganz unterschiedliche Förderprogramme, die aber alle zum Ziel haben, dass jemand sich für einen langen Zeitraum verpflichtet, dort geförderten Wohnungsbau im Bestand zu haben nachher. Also zwischen 30 und 35 Jahren sind die Bindungszeiten. In den Zeiten kriege ich nur X Miete, aber für die Investitionen, die ich habe, kriege ich eine Mischung aus Einmalzuschüssen, ganz günstigen Krediten und laufenden Zuschüssen. Und das auch für unterschiedliche Förderwege in unterschiedlichen Höhen und Ausprägungen. Und das auszurechnen, das machen wahrscheinlich auch gerade viele andere Projektentwickler, weil darüber könnte man ja einen Beitrag leisten, um diesen sehr großen Wohnungsbedarf, mindestens an der Grenze zur Wohnungsnot, mit zu befriedigen. Weil da habe ich Riesennachfrage. Wenn ich heute eine Mietwohnung zum fairen Preis in Hamburg ins Netz setze, habe ich innerhalb von einer Stunde 200 Anfragen und nehme es wieder raus.
Was wäre ein fairer Preis?
Ein fairer Preis sollte in der heutigen Zeit nicht mehr sein Euro pro Quadratmeter, sondern sollte sein in der heutigen Zeit Euro pro Wohnung und Monat. Und am liebsten auch ausgerechnet mit einer Durchschnittstemperatur von 20 Grad über das ganze Jahr und jeden Tag einmal geduscht. Weil das sind ja dann die Betriebskosten so einer Wohnung. Wir haben gerade einen anderen Fall in einer anderen Stadt, wo wir Nebenkostenabrechnungen machen, die so divergierend sind, im selben Haus, beim selben Wohnungstyp, aber da gibt es halt Leute, die duschen einmal am Tag und leben bei 20 Grad und andere Leute leben bei 24 Grad und baden einmal am Tag. Das sind Euros pro Quadratmeter und Monat an Nebenkosten über das ganze Jahr bei den Energiekosten, die es insbesondere im letzten Jahr hatte. Das ist verrückt, ne? Also das sollte der Vergleichsmaßstab sein. Was ist eine faire Miete? Eine faire Miete muss man echt differenzieren zwischen Neubau und Altbau. Aber wir sehen, dass wir Neubauten unter 20 Euro pro Quadratmeter nicht herstellen können im frei finanzierten Wohnungsbau. Wenn man dann auch den Anspruch hat an Architektur, vielleicht an Architektenwettbewerb und sowas. Und wenn man im Wasser baut und auch nur vielleicht ein paar Stellplätze baut, aber Lagerflächen im Untergeschoss, kostet das alles richtig Geld. Deswegen ist unter 20 Euro geht das nicht. In älteren Gebäuden ist das dann schon günstiger. Das muss man sagen.
Und auch wenn du eine Wohnung für 20 Euro einstellen würdest, hättest du trotzdem 200 Anfragen.
So ist das. Daran kann man mal sehen, wie groß das Interesse ist. Und ich glaube, dass, weil es so viel Nachfrage gibt, diejenigen, die einfach mal so latent immer auf der Suche sind und mal gucken, ob sich was Besseres findet an Wohnung, ich glaube, davon sind gar nicht so viele unterwegs. Ich glaube, es ist zurzeit so, dass jemand, der eine Wohnung hat, total froh ist, dass er sie hat und behalten kann.
Was ja auch ein großes Problem auf dem Wohnungsmarkt ist, total. Weil viele entscheiden sich ja nicht mehr für Eigentum, sondern bleiben in ihrer Mietwohnung wohnen. Bedeutet, es gibt auch keine Fluktuation und keine Ausweichbewegung, bedeutet ja eine gewisse Starre.
Das bedeutet eine gewisse Starre. Das ändert sich wieder, wenn jemand seine Eigentumswohnung finanziert bekommt, besser finanziert bekommt. als vielleicht in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Dann gibt es auch wieder mehr Run auf Neubauten, dann werden auch wieder mehr Neubauten entstehen. Aber das hat halt alles seinen Preis. Und deswegen würde ich immer empfehlen, Euro pro Wohnung und Monat zu betrachten, sowohl in der Finanzierung als auch in der Miete. Und würde im Zweifel versuchen, so wenig wie möglich exklusiven Wohnraum für mich zu beanspruchen und auch jeden Monat zu bezahlen und vielleicht Konzepte on demand zur Verfügung zu haben, die ich dazu buchen kann. Nur davon gibt es ganz, ganz wenige Konzepte und ich wünsche der Branche, dass es davon viel mehr Konzepte gibt, weil das hat eine gewisse Intelligenz.
Aber glaubst du denn nicht, dass die Ansprüche in Deutschland, die ein Mieter hat, vielleicht jetzt eben nicht so ganz on demand sind, sondern alle haben sich an viele Quadratmeter gewöhnt. Die Diskussion führen wir ja schon seit Jahren, machen wir ein bisschen kompakter und kleiner alles. Und die meisten wollen eben auch nicht auf ihr Arbeitszimmer verzichten und in dem Coworking-Space unten sitzen. Sind vielleicht auch die Mieter und Eigentümer, ich sage jetzt mal, zu unvernünftig? Sollten wir alle Abstriche machen?
Sind es Abstriche? Ich glaube, deine Reaktion ist ja die, wenn ich das Arbeitszimmer nicht in meiner Wohnung habe und wenn ich, keine Ahnung, am liebsten hätte ich noch einen Fitnessraum in meiner Wohnung und noch einen Handwerkerraum, also wo man entweder nähen oder handwerken oder Modell bauen kann. Wenn ich das alles nicht in meiner Wohnung habe, dann sind das Abstriche für mich. Wenn man das so sieht, dann versucht man natürlich, das zu behalten oder zu bekommen. Und ich glaube, im ländlichen Bereich ist das auch dann eher möglich. Kann es nicht auch eine Qualität sein, zu sagen, ich wohne in einer Wohnanlage, habe, keine Ahnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 60 Quadratmeter, super geschnitten, mit herrlichen Einbauschränken, einem schönen großen Badezimmer, das ist ein intimer Bereich, super Haken dran. Und wenn ich mal arbeiten will, wenn ich handwerken will oder wenn ich Freunde einladen will und sie nicht bei mir beherbergen möchte, auch mal, manchmal will man ja auch einfach nicht, dann gibt es in meiner Wohnanlage, in meiner Community, in meinem Quartier gibt es dort Sachen, die ich per App on demand dazu buchen kann und die kosten dann halt X. Aber das weiß ich dann vorher. Ich muss diese Räume aber nicht vorhalten, sondern kann sie dann nutzen. Und da kümmert sich jemand drum, da gibt es einen Service, den ich dazu buchen kann. Und es kommt noch was dazu, ich treffe dort auch andere Menschen, die in dieser Wohnanlage auch sind. Und man hat es ja häufig, dass Gleiches zu Gleichem sich gesellt oder Leute mit unterschiedlichem, also ich würde sagen, in so einer Anlage, wie ich sie gerade beschreibe, wohnen viele Menschen, die auch outgoing sind, die also gern auch mal rausgehen. Das sind in zentralsten Lagen Anlagen wahrscheinlich. Und dann kann das doch auch einen Vorteil haben, wenn ich solche On-Demand-Flächen dazu buche, anstatt sie jeden Monat vorzuhalten, jeden Monat zu bezahlen und mich zu fragen, wie viel ich sie genutzt habe am Ende des Monats. Das kann in der persönlichen Kalkulation echt Vorteile bringen oder kann es mir ermöglichen, in einer Lage zu wohnen, die ich mir ansonsten in der Größenordnung nicht leisten könnte. Und für uns als Projektentwickler hat das den Vorteil, ich gebe dir mal ein Beispiel. In unserem Projekt 11 Decks, da haben wir 21.000 Quadratmeter Wohnfläche. Unser Community Space ist nicht ein Gemeinschaftsraum oder ein kleiner Coworking-Bereich, das sind 600 Quadratmeter. Also 3% der Gesamtfläche, 3,5% der Gesamtfläche sind Community Space. Und dort gibt es genau dieses, dort gibt es einen Gaming Room, dort gibt es einen Coworking-Bereich, dort gibt es eine Bar, die ich mir mieten kann, dort gibt es aber auch hier von für den Lieferanten die Kühlschränke, wo, wenn ich dann abends nach Hause komme, ich meine gekühlte Sachen daraus hole. Das gibt's, da gibt es auch einen Handwerkerraum und da gibt es sogar einen Hundewaschplatz, das gibt es da alles und einen schönen grünen Innenhof.
Ein Hundewaschplatz, echt?
Ja, also wenn jemand einen Hund hat hier in der Hafen City und dann nach Hause kommt. Und
den stelle ich rein und dann wird er abgeduscht, oder?
Nee, das ist eine Brause und das, also das okay. Ist schon sehr hemdsärmlich, aber es ist da. Ne?
Ja.
Das gibt es da alles und zwar für alle, die dort wohnen. Und wenn ich jetzt sage, dass ich wenn ich nur bei der Hälfte der Wohnungen, die ich gebaut habe, ein Zimmer sparen kann und wir uns einig sind, ein Zimmer sind in etwa irgendwas zwischen 15 und 20 Quadratmeter mehr. Sagen wir mal 20 Quadratmeter, weil das ist jetzt dann bei mir auf der Habenseite. Wenn ich von 150 Wohnungen 20 Quadratmeter abzwacke, sind das 3000 Quadratmeter. Bei einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von zum Beispiel 60 Quadratmeter habe ich 50 Wohnungen mehr gebaut. Ich habe dieselbe Fläche, habe 50 Wohnungen mehr gebaut, weil ich 150 Wohnungen ein Zimmer weggenommen habe, habe diese Community Spaces, die auch Begegnungsorte sind, habe einfach bei demselben Volumen, bei demselben CO2-Verbrauch in der Erstellung viel mehr Menschen ins Wohnen gebracht. Und ich habe noch ein Angebot für On-Demand und Gemeinschaft geschaffen. So ein Konzept haben wir als Referenz gesucht, weil das war unsere Idee, so etwas zu schaffen. Was haben wir gefunden? Wir haben gefunden Studentenwohnheime. Wir haben gefunden Seniorenwohnheime. Wir haben gefunden, da wo Land und Wasser aufeinander trifft, Ferienanlagen, wo es dann den Gemeinschaftspool gibt oder einen Tischtennisraum. Sowas haben wir gefunden. Aber wir haben in Deutschland ansonsten, wir können was übersehen haben, aber kein Beispiel gefunden. Wir haben es international gefunden, in New York, in Paris, in London. Da haben wir sowas gefunden, wo es in urbanen Bereichen angeboten wurde und auch funktioniert. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie es hier funktioniert. Aber auf jeden Fall ist das ein Beispiel, wo ich sagen würde, da hat man dann halt ein Zimmer weniger. Wer normalerweise eine Dreizimmerwohnung braucht, der nimmt eine Zweizimmerwohnung und lässt sich aber auf diesen Community Space ein. Und dann sollte das ein Beitrag sein für das persönlich bezahlbarere Wohnen.
Mhm. Ihr macht ja als Unternehmen auch immer eine Studie, die sich mit den mit allen möglichen Themen beschäftigt. Also die Leute werden da sozusagen zu verschiedenen Themen befragt, nicht nur zum Wohnen, auch zum ÖPNV und so. Da kommen wir vielleicht dann nochmal zur Mobilität. Mhm. Ihr seid ja sehr stark, du hast das auch vorhin gesagt, Mixed Use, also Wohnen, Büro, Retail, alles so zusammen. Ihr befragt, glaube ich, 10.000 Menschen immer in dieser Studie. Macht die, glaube ich, jedes Jahr oder ja, jedes Jahr. Gibt es denn so eine Verschiebung auch? Also könnt ihr das auch in der Studie sehen, dass da Menschen sagen, ich nehme lieber das Kleine, ich mag die Konzepte, ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wenn es denn dann so einfach ist, wie du es gerade gesagt hast, also hängt Deutschland einfach so weit hinterher? Ging es uns die ganze Zeit so gut oder warum gibt es hier zu wenig Konzepte?
Also einfach ist das auch nicht, das alles zu entwickeln und umzusetzen und so. Das machen wir uns nicht leicht, sondern empfinden einen sehr hohen Anspruch. Das ist nichts für jedermann. Das ist auch so, die ganze ländliche Bevölkerung, die gerne auf dem Land lebt, die wird es wahrscheinlich mit Community Space nicht so groß haben, weil die haben dann ihre Sportvereine und sowas. Die haben ganz andere Flächen, Möglichkeiten und Angebote. Das heißt, man bezieht sich wahrscheinlich eher auf den urbanen Bereich, schon auf den urbanen Bereich, auf den Kern der 15-Minuten-Stadt. Darauf beziehen wir uns. Insofern trifft das gar nicht auf ganz Deutschland zu. Mit den Studien ist das so, wir machen sie jedes Jahr seit 3 Jahren. Wir befragen immer 10.000 Menschen und wir wollen immer wissen, was ist das Bedürfnis der Menschen, um daraus natürlich gewisse Trends abzuleiten. Das haben wir auch über die Jahre schon erkannt, also der Bereitschaft zum Sharing, der steigt. Bei Autos, bei Rollern, bei also all den Sachen, die man so shared, die Bereitschaft zum Sharing für Wohnraum war in der letzten Umfrage noch nicht so hoch. Das liegt aber sicherlich daran, dass viele sich darunter nichts vorstellen können. Wenn ich mir die Tischtennisplatte im Kellerraum vorstelle als Gemeinschaftsraum, dann sage ich, nee, da kann ich auch drauf verzichten. Sondern wenn das vernünftig gemacht ist, glaube ich, dass die Leute ein anderes Bewusstsein dafür bekommen. Insofern glaube ich, dass da sehr viel Potenzial ist. Es ist auch viel Potenzial da, um Sharing Space zu schaffen. Assetklassen übergreifend. Beispiel Stellplätze. Tagsüber Büro, nachts Wohnen und Hotel. Da ist der Stellplatz einmal gebaut und doppelt genutzt. Das ist ein Beispiel. Auch ein Beispiel, ich würde sagen, so auch Coworking Spaces, die könnten, wenn sie an einer Wohnanlage angedockt sind, könnten sie auch unter der Woche für Unternehmen zur Verfügung gestellt werden und am Wochenende den Bewohnern, wenn die Studenten ihre Hausarbeiten machen, irgendwie sowas. Das wäre sicherlich auch möglich. Und das geht bis hin zur Eingangshalle von Gebäuden. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. In einer 15-Minuten-Stadt, die durch eine Eingangshalle geht, wo ich quasi einen Quartiersbaustein habe, kann ja irgendwie 40.000, 45.000 Quadratmeter groß sein, wo ich sage, da gibt es einen Wohnbereich, einen Hotelbereich und einen Bürobereich, wenn es das gibt. Dann fragt man sich, braucht jeder einen Eingangsbereich? Natürlich nicht. Es kann ja einen Eingangsbereich geben und davon gibt es dann die unterschiedlichen Treppenhäuser, die davon abgehen. Und wer kümmert sich um diesen Eingangsbereich? Hoffentlich der, der mit Gästen am besten umgehen kann, nämlich der Hotelier. Der ist sowieso da. Der ist seine Empfangshalle halt größer und da gehen auch diejenigen durch, die ins Büro oder ins Wohnen gehen. Das sind alles Beispiele, wo man, wenn man so eine städtebauliche, auch so eine Lego-Denke hat, wo man Effizienz schaffen kann und wo man nachhaltige Beiträge leisten kann. Und wenn man diese Denke den ganzen Tag hat und nicht sich auf eine Asset-Klasse konzentriert, dann fallen einem da ganz viele Sachen ein, viele verwirft man und andere traut man sich. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland vielleicht zu wenig Asset-Klassen-übergreifende Denke gibt. Das kann schon sein, weil viele Projektentwickler sind ja Wohnungsentwickler oder Büroentwickler oder spezialisierte Hotelentwickler.
Aber da wären ja so Joint Ventures zum Beispiel genau der richtige Weg, dass man sich zusammenschließt, oder?
In diesen Zeiten, in denen alles schwieriger scheint, ist es ohnehin gut, dass man sich auf ein funktionierendes Netzwerk stützt, auf Partnerschaften stützt, um Absicherung zu betreiben und vielleicht auch das Vier-Augen-Prinzip auch unternehmensübergreifend zu kultivieren. Davon halten wir sehr viel. Wir machen viele Joint Ventures. Auch mit sich ergänzenden Unternehmen, mit ihren Skills. Das machen wir auch.
Mhm. Jetzt hast du schon ein paar Mal auch ganz am Anfang, dass ihr auch gerade im Bürohaus umsetzt. Jetzt haben wir auch gerade wieder Wohn-, Büro-, Hotel. Wir sehen ja jetzt viele leerstehende Büroflächen. Wir lernen, dass periphere Lagen nicht gefragt sind und eigentlich alle nur noch Neubau-Büroimmobilien brauchen. Prinzipiell war ja aber das Büro schon mal totgesagt, auch wenn der Markt jetzt nicht mehr so ganz gut ist. Aber aus deiner Sicht braucht es Büros?
Die Büroimmobilie, totgesagt, kann ich mir gar nicht vorstellen, sondern die Büroimmobilie nutzerorientiert gedacht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Als man mir beigebracht hat, wie eine Büroimmobilie zu sein hat, da hieß es, achte darauf, dass du 3 Meter lichte Geschosshöhe hast, dass du ein Achsraster hast von 1,25 bis 1,35, dass du flexibel die Wände stellen kannst, dass du einen Hohlraum oder Doppelboden hast, damit da unten die ganzen Kabel weg sind und man sich an Fußbodentanks orientiert und das nicht irgendwie an den Wänden ist, und achte auf ein flexibles Klimakonzept. Mir hat keiner gesagt, achte mal darauf, dass die Büronutzer, die da drin sind, gute Arbeitgeber sind und für ihre Mitarbeiter ein gutes Angebot schaffen, damit die Mitarbeiter gerne ins Büro kommen, weil so ist unsere Wahrnehmung nach diesem Trend Homeoffice. Eigentlich braucht man gar keine Büroflächen mehr, alle können zu Hause bleiben, alles kann digital funktionieren, dann stecken wir uns nicht an und wir sehen uns doch, das muss doch irgendwie gehen. Haben viele Unternehmen festgestellt, dass die Weiterentwicklung eines Unternehmens und zur Lösung wesentliche Aufgaben oder Probleme gehört, ist für mich auch Weiterentwicklung eines Unternehmens, weil das Erfahrungswerte sind. Das sind Sachen, die passieren am Tisch. Und die Mitarbeiter an den Tisch zu holen, damit sie gemeinsam Lösungsmöglichkeiten entwickeln und den Raum am liebsten erst verlassen, wenn die Lösung da ist und nicht sagen, ich muss raus, ich habe das nächste Meeting und sowas alles, das macht unglaublich viel Sinn. Dafür richtig schöne Räume zur Verfügung zu stellen und es den Mitarbeitern leicht zu machen, gerne ins Büro zu kommen. Und damit entwickeln sich die Arbeitswelten gerade weiter, nämlich die Präsenzarbeitswelten. Ich glaube, das Ongoing Business, das kann wunderbar gemacht werden, auch digital, auch laufende Besprechungen und so, aber in regelmäßigen Abständen, wenn ich in unser Business mal reingucke, wenn dann genug Punkte gesammelt sind, die mal, wir nennen das so, durchgehauen werden müssen, bitte an den Tisch. Und dann geht's besser. Dann hat man sich gesehen und hat es am Tisch zusammen protokolliert oder hat die Probleme besprochen und kreativ gelöst. Und niemand konnte weggucken, sondern alle waren da. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, hier zeigt sich dann die Grenze des Homeoffice. Die Grenze des Homeoffice ist die Weiterentwicklung von Unternehmen. Und da Unternehmen alle eine gewisse, ein Code of Conduct haben, eine Unternehmenspolicy haben, viele haben schon ein ESG, quasi ein ESG-Book oder eine Vorgabe, wie man sich nachhaltig benimmt, was die Werte des Unternehmens sind. Dazu gehören ESG-konforme Büros, wo man am liebsten ableiten kann, wie viel Energie ich gerade verbrauche. Aber dazu gehören halt auch Flächen, die nicht ein klassischer Arbeitsplatz sind. Und das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Der eine braucht den Kicker, der andere braucht den Billardtisch, der nächste braucht nur Besprechungsräume mit Teeküchen dazwischen, weil alles, wo jemand auf seinem Platz sitzt und an einem Computer arbeitet, nicht in diesem Unternehmen gemacht wird. Es gibt so viele unterschiedliche Bedürfnisse wie Unternehmen. Das ist für Unternehmen wie uns, die Gebäude planen, die immobil sind und die auch dann, wenn sie gebaut sind, dann mal so stehen, eine große Aufgabe darin, dass wir den Freiheitsgrad, die Flexibilität einer Immobilie nach der Erstnutzung vordenken müssen. Und dann kann es auch sein, dass nach der Erstnutzung nicht jedes andere Unternehmen da reinpasst in das Büro. Das kann schon sein. Aber maximale Flexibilität ist üblicherweise die Vorgabe, wenn wir planen. Aber ohne Besonderheit würde ich sagen, würde ich heute keine neue Baubüroimmobilie mehr haben. Weil wenn es nur ein ganz normales Backoffice-Gebäude ist, das weiß ich nicht, ob diese Arbeitsplätze dann tatsächlich es wert sind, ein neues Haus zu bauen. Ein neues Haus zu bauen mit all dem, was da dran hängt, macht erstens sowieso nur Sinn, wenn es nachhaltig ist, wenn es voll ESG, wenn es alle Boxen tickt, damit es sehr gut handelbar ist nachher, ein handelbares Gut ist, weil so muss es ja bewertbar auch werden. Und zweitens, wenn es sowas wie das zweite Heim, die zweite Heimat der Büroarbeitsplätze ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Das, was wir jetzt gerade planen für das Unternehmen, von dem ich gesprochen habe, New Work, New Home, da bauen wir einen Innenhof, der bekommt ein Glasdach, das aber nicht thermisch ist, weil sonst sind die Energiekosten auch zu hoch. Und da kannst du 9 Monate im Jahr in diesem Innenhof arbeiten und das sogar in Hamburg. Und das ist mit ganz vielen Ebenen, mit Holzfußböden, mit Grün und sowas. Und die Dächer haben dann so Planer, ich nenne das immer Flora und Fauna. Also da wird ganz professionell geplant, wie Dachbegrünung funktioniert. Und du weißt dann, dort hinten sitzen dann die Menschen. Und an der anderen Ecke sind dann eher die Pflanzen und Büsche und Sträucher, wo die Insekten sind, damit die Insekten nicht dort, wo die Menschen. Also das haben wir früher auch nicht gemacht, solche Planer zu beauftragen. Aber es ist eine sehr schöne Erfahrung, das zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Büros braucht es weiterhin.
Okay, gut. Lange Rede, kurze Zusammenfassung. Büros braucht es. So, also wir haben jetzt ganz viel über Mixed Use gesprochen. Wir haben über die 15-Minuten-Stadt gesprochen. Ein Teil der Studie aus dem letzten Jahr, da ging es natürlich auch um Nachhaltigkeit. Du hast jetzt selber gesagt, ESG, Nachhaltigkeit. Da waren 43% der Befragten bereit, für eine nachhaltige Immobilie mehr auszugeben. Bei den Jüngeren waren es sogar 55%. Diese Zahlen werden steigen. Natürlich große Aufmerksamkeit auf Nachhaltigkeit. Was ist für dich aber da so wichtig? Also ist es die Zweit- und Drittnutzung, die Mehrfachnutzung? Sind es die Umgebungsvariablen? Und dann lass uns noch zu Mobilität am Ende sprechen.
Im Wohnungsbau ist Nachhaltigkeit für uns, dass wir einmal vordenken, wie eine Wohnung möglichst lange unumgebaut genutzt werden kann. Weil dann brauche ich nur einmal Materialien, die ich sehr lange benutze. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist natürlich die Energieeffizienz im Betrieb. Das läuft über Zertifizierungen, DGNB, Platin und so. Das machen wir immer alles. Wer hier in der Hafen City gewohnt ist zu bauen, der muss das sowieso schon seit 10 Jahren machen. Insofern ist das für uns, in unseren Genen ist ESG da total drin, in allen Planungs- und Baufragen. Aber die Nachhaltigkeit ist natürlich auch im Betrieb zu gewährleisten, dass die Nebenkosten nicht zu hoch sind. Wie gesagt, dass die Materialien nicht zu häufig ausgewechselt werden, die dann einmal eingebaut sind. Und mit unseren Gemeinschaftsflächen zum Beispiel schaffen wir ja auch, dass mehr Menschen in so einer Anlage die Anlage nutzen. Das ist für uns auch ein Nachhaltigkeitsansatz, den wir haben. Die Bereitschaft, sich um nachhaltige, also nur noch nachhaltige Gebäude zu beziehen, die ist gestiegen und die wird auch weiter steigen. Das wird auch die Studie in diesem Jahr zeigen, da bin ich mir ganz sicher. Und das ist auch gut so. Leider hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass man dann am Anfang ein bisschen mehr Geld ausgeben muss für den Kauf so einer Immobilie, weil Da sind halt spezifische Kosten drin, die da reingehörten, die sich aber über einen langen Zeitraum nachher wieder amortisieren werden. Da sind wir uns ganz sicher. Und das ist unsere Aufgabe. Nicht nachhaltig zu denken, können wir gar nicht mehr. Das haben wir hier aus dem Unternehmen rausgesetzt, weil unsere Branche ist schon die, die viel Emissionen zu verantworten hat. Sowohl im Bau als auch im Betrieb. Und wenn ich mir überlege, dass hier bei uns Leute daran arbeiten, dass wir CO2-positiven Beton einsetzen, da muss ich ganz ehrlich sagen, sind das eigentlich die Innovationen, die es braucht. Und das ist natürlich motiviert durch die Bereitschaft derjenigen, die dort leben wollen, die es kaufen wollen, genau sowas zu kotieren und zu honorieren und zu sagen, das ist eine Form der Nachhaltigkeit, die gefällt mir.
Aber wie steht es denn mit der Nachhaltigkeit, sich um Bestand zu kümmern? Also jetzt hier, wenn du ein neues Viertel baust, geht das natürlich nicht, aber ansonsten?
Auch in die Bestandsgebäude muss die Nachhaltigkeit rein. Aus Braun muss Grün gemacht werden. So ist das nun mal. Und das können kleine Sachen oder andersrum. Wenn ich es nochmal beantworten darf. Es ist nicht immer so, dass viel, viel hilft. Manchmal ist der Grenznutzen eines großen Freisetzens von CO2, weil ich Sachen abreiße und neue ökologisch wertvolle Sachen einbaue, nicht gegeben. Und diese Abwägung ist bitte jedes Mal vernünftig zu treffen. Weil die graue Energie, die ich in den Gebäuden da drin habe, die ist da ja drin. Und wenn ich sie rausnehme, dann brauche ich ja wieder Energie, um was Neues einzubauen. Deswegen muss man das von Mal zu Mal abwägen und nicht einfach mit der Brechstange in jedes Gebäude rein und es bis auf den Rohbau runterstrippen, um dann neue Sachen einzubauen, sondern man kann viele Sachen von Gebäuden gebrauchen oder erhalten. Da bin ich mir ganz sicher, da kann man auch ein Thema draus machen. Und selbstverständlich müssen wir in unserem ganzen Verbrauch runter. Das geht einmal durch die Energieeffizienz der Gebäude. Es geht aber auch durch das Verhalten von uns Menschen. Ich bin ganz sicher, dass durch gestiegene Energiepreise, durch viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema Nachhaltigkeit, viele Leute, die das vielleicht vor 5 Jahren nicht gemacht haben, heute das Licht auch ausschalten, wenn sie einen Raum verlassen.
Ja, glaube ich auch.
Oder wenn sie in den Urlaub fahren, den Kühlschrank abschalten.
Ja.
Und sich mal vorher überlegen, was kann dann da eigentlich alles noch drin bleiben, weil früher habe ich das dann irgendwie festgestellt, was alles abgelaufen war, als ich aus dem Urlaub zurückkam. Heute macht man es vielleicht anders. Auch dieses Bewusstsein alleine, das bringt wahnsinnig viel.
Mhm. Lass uns jetzt noch zum Abschluss zur Mobilität kommen. Es gibt diverse Diskussionen über autofreie Innenstädte. Wir haben in Berlin Friedrichstraße gesehen, das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert, war temporär. Wie pauschal, du hast gerade gesagt, man sollte das bei jedem Projekt individuell betrachten. Gilt das auch für die Mobilität oder braucht es so ein Pauschal-Ding, eine Pauschalanweisung, Regulierung?
Wenn ich jetzt konsequent argumentiere, würde ich sagen, in der 15-Minuten-Stadt braucht es halt nicht mehr so viele Autos, wie wir das gewohnt sind. Bis wir aber die 15-Minuten-Stadt haben, braucht es halt mehr Autos. Ich bin gar kein Freund davon, einfach Autofreiheit zu diktieren und zu sagen, das, was gestern noch ging, geht heute gar nicht mehr. Ich bin total für autoarme Zonen, für autoarme Bereiche, aber es wird immer Leute geben, die da rein müssen, ob das Behinderte sind, Lieferverkehr und sowas, die müssen halt durch. Und dann bin ich aber auch ein Freund davon, denjenigen, die immer darauf angewiesen waren, dass da Pkw-Frequenz ist und dadurch vielleicht ihr Geschäft gemacht haben und ihren Umsatz gemacht haben, denen den Umsatz nicht einfach wegzunehmen, sondern das Angebot dort zu schaffen, wo es in Zukunft angenommen wird von denen, die halt nicht mehr in die Innenstadt fahren mit dem Auto. Park and Ride, ÖPNV verbessern, alles das sind Sachen, die würde ich zuerst schaffen, bevor ich dann sage, und jetzt reduziere ich mal die Frequenz der Autos in den Innenstädten. Wenn deine Frage auf das Thema autofreie Innenstadt und autoarme Innenstadt hinzielt. Bin kein Freund davon, das einfach abzuschalten. es gibt sicherlich welche, die sagen, wieso, schalt's einfach ab, das findet dann schon seinen Weg. Ich glaube, dass man da aber zu viele Existenzen bei zerstören würde und auch die Attraktivität von vielen Bereichen einfach abschaltet oder sie verrutscht auf andere Zielgruppen, auf die man bisher da nicht eingestellt war. Deswegen schaff lieber erst das Alternativangebot und fahr's dann runter.
Gut, ein schöner Schlusssatz. Lothar Schubert, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es gibt, glaube ich, noch viel zu reden und deshalb sehen wir uns bestimmt auch noch zu Klappe die Dritte beim Immobiliarus Podcast und hören uns.
Vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass ich so viel reden durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis bald.
Bis bald.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.